Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Ja, meine lieben Zuhörer, etwas anders als sonst, immer sonntags, jetzt mal eine Veröffentlichung am Dienstagmorgen oder in montagsnachts auf Dienstagmorgen, weil ich ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mich auf Social Media verfolgt, bei Olympia bin. Ich sitze jetzt hier in meinem Albergo-Zimmer in Ardenno in der Lombardei, ungefähr anderthalb Stunden von Bormio entfernt, und ich bin ja Volunteer hier bei Bormio, und ab morgen werde ich als Driver, als Fahrer unterwegs sein. Und ich möchte euch kurz berichten, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Ganz interessant. Also 2024 war ich bei den Olympischen Spielen in Paris, habe in Paris gewohnt, schön am Sacré-Cœur, also im Montmartre, und habe dann an 17 oder 18 Entscheidungen mir angeguckt und habe auch Paris sehr viel kennengelernt und auch mit vielen Volunteers gesprochen, aber auch mit Franzosen, und die da sehr aktiv waren im Bereich der Olympischen Spiele auch. Und dann habe ich an Winterspiele eigentlich gar nicht gedacht. Ich fahre zwar Ski, und meine Tochter und Freund, die fahren Snowboard, und habe dann eigentlich gar nicht über Olympia so richtig nachgedacht, bis ich gemerkt habe, wann kann ich nochmal zu Olympischen Spielen fahren in Europa? Da war mir klar, dass in Milano Cortina 2026, also jetzt, die Olympischen Spiele sind. Und dann dachte ich, ja, danach wird wieder Asien sein, USA, Salt Lake City, dachte ich direkt danach. Stimmt zwar nicht ganz, weil auch in 4 Jahren wieder Europa ist, nämlich in den französischen Alpen. Aber egal, ich dachte, das wäre jetzt das letzte Mal für mich, Skifahren zu können und dabei bei den Olympischen Spielen zu sein. Auch das ist gar nicht so einfach, das werde ich auch noch weiter erzählen. Jedenfalls habe ich dann meine Tochter Isabel und den Freund live gefragt, habt ihr Lust, mit nach Olympia zu kommen? Und zwar habe ich gedacht, die jungen Leute, die wollen ja im Prinzip irgendwie Snowboard fahren und Snowboard gucken, und auch Skiakrobatik ist ganz nett. Und das gibt es eben in Livigno und Bormio natürlich auch, da sind Abfahrtsrennen von den Männern. Und dann habe ich gedacht, komm, dann guck doch mal, ob die Interesse haben. Ich habe die dann kontaktiert per WhatsApp und die haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht, hört sich witzig an. Dann habe ich erstmal schon direkt, das war 2025, also über ein Jahr ist das her. Nee, das war noch 2024. Ende 2024 war das, habe ich schon die ersten Karten besorgt, eine Unterkunft gemietet und habe quasi das Datum festgemacht am Ende der Olympischen Spiele, die letzten 2 Tage, damit die dann dazukommen, weil die noch studiert haben oder der Live ist halt in einer Ausbildung und wir dann uns eben hier treffen in Italien. Und habe auch gar nicht an Volunteers gedacht. Dann kam ich drauf, Mensch, ich könnte doch eigentlich Volunteer machen. Habe mich dann beworben, weil von 130.000 Bewerbern werden nur ungefähr ein Zehntel genommen. Habe mich dann eingeschrieben, bin in ein Interview eingeladen worden mit einem zusammen, der schon mehrfach oder mindestens einmal bei den Olympischen Spielen gewesen ist. Und ich habe mich beworben ich habe gesagt, ich würde ganz gerne als Arzt bei den Dopingkontrollen mitmachen, weil der Mitbewerber im Interview war auch bei den Dopingkontrollen. Das hätte ich sehr spannend gefunden. Passt auch super ins Thema jetzt. Oder eben direkt an der Strecke, möglichst im Athletenbereich oder an der Strecke, wo ich dann vielleicht selbst noch was von der Strecke mitbekomme. Und bin letztendlich dann aber eingeteilt worden als Driver. Driver finde ich gut, weil beziehungsweise ich werde jetzt eher sehen, wie gut es wird. Morgen geht's los. Mit den Leuten sprechen, mit den offiziellen Sportlern vielleicht. Mal gucken, wie es so wird. Morgen geht's um 9 Uhr los. Dann habe ich eine 9-Stunden-Schicht bis abends. Und schau mal, was ich da so alles sehe. Ihr werdet es dann auf Social Media und auch hier in den nächsten Teilen hören, was dann passiert. Heute, also gestern, bin ich angereist. Einen ganzen Tag fast. 12 Stunden. Eigentlich ganz 11 Stunden, habe mich auch einmal verfahren in Italien, weil ich die falsche Abfahrt genommen habe oder mein Navi nicht zugehört habe, weil ich Musik gehört habe, habe 3 Alpenpässe überqueren müssen mit den Sonntagsfahrern aus der Schweiz und aus Italien und bin dann hier abends dann glücklich hier angekommen in meiner Albergo mit Restaurante direkt dabei. Und heute bin ich dann die 1,5 Stunden nach Bormio gefahren, erst nach Val di Dentro, das ist ein Nachbarort, zur Medizinuntersuchung. Also eigentlich war es keine Untersuchung, doch Blutdruck und Puls und dann eben Befragung und dann wieder weiter nach Bormio oder zurück nach Bormio in das Bentagiono-Zentrum zur Akkreditierung, also meinen Pass holen, meinen Volunteer-Pass und die, die Ausrüstung habe ich bekommen. Insgesamt 14 Teile, schaut im Internet, also in Social Media, dann seht ihr, was das ist. Und morgen werde ich bestimmt noch ein paar Sachen posten, wenn ich die Klamotten anhabe. Bin wieder zurück zur Albergo und was ist passiert? Mein Reifen war platt. Hab noch dann ADAC bestellt, Deutschland ADAC, den italienischen ADAC, Pannendienst und insgesamt alles knapp über eine Stunde hat es gedauert, bis dann der Wagen, das Reserverad umgebaut wurde von einem fachkundigen Hilfeleistenden. Und dann werde ich jetzt gucken, dass ich in den nächsten Tagen den Reifen nochmal wieder repariert bekomme, damit ich auch wirklich einen Ersatzreifen habe, der funktioniert. Ja, heute wird es noch etwas über Doping gehen. Hajo Seppelt war sehr aktiv. Da nochmal zurück. Ich finde es spannend, wie er jetzt über die Dopingkontrollen spricht, dass ja nun nicht alles kontrolliert wird. Und genau das habe ich ja auch gesagt im Interview mit ihm. Geht mal bitte in die zwei Teile zurück. Das ist ja eigentlich besser, wenn man würde alles kontrollieren. Hat er so ein bisschen gesagt, ja, aber es ist ja das System und das System gibt das vor. Er sagt ungefähr, wer jetzt nicht positiv getestet worden ist, also negativ getestet worden ist, der ist nur negativ auf die Dinge, die getestet worden sind. Wer gar nicht getestet worden ist, ist noch nicht mal negativ. Aber kann man, so wie es durch die Blume von Hajo Seppelt gesagt wird, denn davon ausgehen, dass jeder, der nicht getestet wurde oder negativ getestet wurde, auch gleichzeitig gedopt ist? Also aus meiner Sicht muss man auch nach den beiden Interviews ganz besonders davon ausgehen, dass ja die Unschuldsvermutung gilt, wer eben in einem System, das immer nur eine Art, ja, wie soll man sagen, Probe ist, wie sagt man dazu, so ein Test einfach ist, dass man nicht alle testen kann, der ist aber auch nicht negativ, der ist auch nicht positiv, den kann man nicht als gedopt sehen, sondern der ist eben nicht getestet worden und nicht positiv getestet worden. Aber das System ist schon spannend. Und Hajo Seppelt ist jetzt ganz besonders intensiv aktiv während Olympia. Ich werde heute noch so ein, zwei Dinge auch mit ihm als Interview oder als Quasi-Interview hier posten und dann auch nochmal euch mitteilen, was ich hier in den nächsten Tagen mit euch vorhabe oder in den nächsten Teilen, die in den nächsten 10 Tagen, wenn ich hier aktiv bin, dann nach und nach veröffentlicht werden. Bleibt also bis zum Schluss dran, weil es wirklich spannend ist.
Aktuell in der ARD-Mediathek vom 27.01. Der Biathlet Sebastian Samuelsson hat gerade mit der Aussage überrascht, er sei überzeugt, gegen gedopte Konkurrenten zu laufen. Was sagen Sie, also Hajo Seppelt, zu diesen Vorwürfen? Kommt jetzt.
Gut, das ist eine Annahme, das ist eine Spekulation von ihm. Er kann das natürlich nicht belegen. Gleichwohl würde ich schon sagen, dass das Dopingkontrollsystem in vielen Sportarten, auch im Biathlon, halt nicht zufriedenstellend ist. Insofern weiß man halt nicht, ob die Konkurrenz gedopt oder nicht gedopt ist, weil man könnte es auch salopp sagen, die Testsysteme gelegentlich agieren, als wäre es ein Schweizer Käse mit sehr vielen Löchern. Und insofern kann ich verstehen, dass man misstrauisch ist, aber natürlich ist es gewagt, so etwas zu behaupten. Allerdings sagt er ja auch quasi, dass er es befürchtet und davon ausgeht, dass es ja kein Fakt, den er in den Raum stellt. Nichtsdestotrotz sollte man schon mal darüber nachdenken, warum Athleten zu solchen Aussagen kommen.
Mehrere internationale TV-Sender haben gerade die Ergebnisse einer breit angelegten anonymen Dopingumfrage veröffentlicht. Sportler geben darin an, kaum getestet worden zu sein. Ist das glaubhaft? Frage an Hajo Seppelt. Kommt jetzt.
Wir reden ja hier von skandinavischen Ländern, also das ist aber einen gewissen Zeitraum und Zeitpunkt und auch eine gewisse geografische Eingrenzung bezogen, nämlich Länder wie zum Beispiel Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, soweit ich weiß. Also das sind alles Länder, in denen das Ganze stattgefunden hat, diese Umfrage. Und da kam halt schon erschreckenderweise heraus, dass roundabout nahezu die Hälfte von Athleten außerhalb von Wettkämpfen nicht in einem Jahr auf Doping getestet worden sind. Es fanden also keine sogenannten Out-of-Competition-Tests statt. Da muss man natürlich auch wieder fragen, welche Athleten sind gemeint gewesen, welche Athleten haben sich an dieser anonymen Befragung am Ende beteiligt. Der Rücklauf war, soweit ich das jetzt richtig verfolgt habe, ja an die 50%, die tatsächlich diesen Fragebogen ausgefüllt haben. Aber unabhängig davon, ob nur Nachwuchsathleten oder absolute Topathleten oder irgendwas dazwischen, das macht schon betroffen, denn warum sollten die die Unwahrheit erzählen, wenn sie nur gefragt werden, ob sie getestet worden sind innerhalb eines Zeitraums von ungefähr einem Jahr. Und wenn es dann keine Tests gegeben hat, dann heißt das in der Konsequenz, dass diese Athleten hätten dopen können. Sie hätten das also machen können, weil sie wären nicht erwischt worden. Und wenn sie es gemacht haben, sind sie nicht erwischt worden.
Wie sinnvoll ist es zu testen, wenn noch nahezu alle Tests negativ sind? Sind Dopingtests wirklich ein effektives Mittel? Die Frage an Hajo Seppelt. Die Antwort kommt jetzt gleich.
Nun gut, das ist das eine. Die Tests sind negativ. Die, bei denen halt dann kontrolliert worden sind, bei diesen Sportlern findet man nichts. Aber auch das muss man ein bisschen zumindest einordnen. Und das passiert in der Öffentlichkeit ganz, ganz selten nicht, denn ein negativer Dopingtest heißt erst einmal nur, dass ein Athlet getestet worden ist im Wettkampf oder im Training. Und dann ist seine Probe ins Labor gekommen und dann ist diese Probe analysiert worden, aber nicht etwa, wie viele Leute glauben, auf alle zur Verfügung stehenden Methoden oder mit allen zur Verfügung stehenden Methoden auf alle Dopingsubstanzen, sondern nur auf einen begrenzten Bereich. Also manchmal wird dann halt Wachstumshormone getestet, manchmal wird EPO versucht zu finden. Die klassischen Dopingmittel wie Anabolika, die sind in der Regel schon dabei. Das heißt aber nicht automatisch, wie gesagt, dass man alles finden kann. Die Nachweismethoden sind nicht immer ausreichend. Manchmal gibt es Substanzen, die nur geringfügig anders sind als andere, aber dann im Analyseverfahren nicht auffallen, will damit sagen, es gibt eine Reihe von Analysemethoden, Laboren, die gar nicht angewendet werden, nicht angewertet werden können und deshalb man eben nicht sagen kann, nein, die sind alle nicht gedopt, die sind alle negativ, die sind alle sauber, das weiß man halt einfach nicht. Und das Problem ist halt, dass in der Öffentlichkeit die Menschen ein Stück weit ja an der Nase herumgeführt werden mit Behauptungen, ja, wir haben keine Tests, die positiv waren, wir haben dopingfreie Spiele. Das ist völliger Unsinn. Ich behaupte nicht das Gegenteil. Ich sage nur, mit dem Testverfahren und den Testverfahren, die angewendet werden, wenn überhaupt getestet wird, heißt es nicht, dass man automatisch davon ausgehen kann, wenn nichts gefunden worden ist, dann wird auch nicht gedopt.
Ja, Hajo Seppelt und alle Dopingkritiker, die es ja zu Recht gibt. Ich muss trotzdem hier mal kurz dazwischen gehen. Und ja, so ein bisschen die Idee, meine Idee zum Doping nennen. Ich bin ja immer mal wieder mit Doping in Kontakt gekommen. Selber habe ich auch gedopt. Das könnt ihr in der Folge hören, mein Coming Out bei einem Radrennen, einem Amateurradrennen, aber dennoch. Wie schnell sowas gehen kann. Ich bin im Fitnesssport, also im Bodybuilding-Sport, den ich selbst nicht betrieben habe, für die Bühne, aber auch mit Doping in Kontakt getreten. Also habe das mitbekommen, wie das gemacht wird. Habe einen Kumpel gehabt, der plötzlich wie ein Bekloppter an Kraft zugenommen hat. Muskeln glaube ich auch, aber er war ein bisschen mollig. Aber was der plötzlich gedrückt hat, was mir aufgefallen ist, das war, wie alt war der denn? Wie alt waren wir? 16, 17, sowas in der Richtung. Und der hat plötzlich Pickel bekommen. Der war vorher überhaupt nicht pickelig und plötzlich hat er Pickel bekommen. Eigentlich schon nach der Pickelzeit, also nach der Zeit so Pubertät oder sowas. Und dem ging es, außer dass er ziemlich kräftig war, gar nicht richtig gut. Und der hat, das hat er erst nicht zugegeben, weil ich ihn gefragt habe, der wollte es einfach nicht zugeben, dass er
mit Dopingmitteln experimentiert hat. Da hat man noch andere im Fitnessstudio, wo eigentlich nach relativ kurzer Zeit klar war, nach unbekannter Kraftsteigerung eine Veränderung der Menschen. Was ist also Doping? Doping ist Betrug, Betrug an sich selber und Betrug an anderen. Aber dennoch ist es so, wenn ein System, ein Leistungssportsystem, da ist es ja nur ja, interessant für die Menge, wenn nicht ausreichend getestet wird, dann sollte man, und es sind eben immer nur Stichprobenuntersuchungen, und sollte man in einem Spitzensport wirklich nur Stichproben untersuchen, also sozusagen es vom Glück abhängig machen, ob einer positiv oder negativ getestet worden ist, klar, es ist wie eine Geschwindigkeitskontrolle, die ist auch nicht ständig überall, sondern allein das Mögliche, dass die möglicherweise da ist, ist natürlich so eine Sache. Aber Geschwindigkeitskontrollen, es gibt auch Radarkontrollen, Warner. Radarkontrollen, Warner sollen verboten werden, trotzdem sind die auf den Handys drauf und dann fährt man einfach da so schnell, wo man nicht überprüft wird. Und genauso ist Doping auch. Man dopt da, wenn man es nicht nachweisen kann und man versucht es eben zu verschleiern mit verschiedenen Medikamenten, dass man eben bei einer Dopingkontrolle, die man manchmal sogar weiß, wann die kommt oder der man entgegen kann, oder man spielt sozusagen mit einer Stichprobenkontrolle. Aber dennoch, Hajo Seppelt und andere Doping-Skeptiker, wenn nicht getestet wird, heißt es nicht automatisch, dass, naja, das gedopt wird, klar. Aber wenn man gegen Doping ist, muss man es oder kann man es eigentlich nicht hinnehmen, dass so lasch kontrolliert wird. Und genau darum geht es jetzt auch in den folgenden Teilen. Und überlegt mal, an welcher Stelle ihr euch in einer Leistung steigern würdet, wenn es möglich wäre, das zu tun, ohne erwischt zu werden. Einfach mal so eine kleine ketzerische Frage.
So, Hajo Seppelt, USA wollen WADA-Finanzierung per Gesetz aussetzen. 4:11.
ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt ist bei mir. Hallo Hajo. Zwischen der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und ihren Kritikern wird die Situation immer brisanter. Es geht um die Finanzierung der globalen Anti-Doping-Organisation. Die USA stellen sich quer. Was ist passiert?
Nach dem chinesischen Doping-Skandal, den die ARD-Doping-Redaktion 2024 im April aufgedeckt hatte, gab es massive Verstimmungen zwischen der US-Anti-Doping-Agentur und der WADA. Die Amerikaner behaupteten, dass die WADA jahrelang einen Fall von 23 dopingverdächtigen chinesischen Schwimmern unter der Decke gehalten hatte. Die WADA behauptete hingegen, das sei alles nur eine mediale Übertreibung. Der Druck in den USA, auch unter Trump, hat zugenommen, denn die Welt-Anti-Doping-Agentur, die wird ja auch zu 50% von den Regierungen finanziert, bekommt seitdem kein Geld mehr aus den USA und sie sind der größte Geldgeber. Und jetzt fordert man sogar eine unabhängige Untersuchung der Welt-Anti-Doping-Agentur von außen seitens der USA, dem sich die WADA verweigert. Und dadurch wird die Situation womöglich noch weiter eskalieren. Vielleicht wird der Geldhahn ganz abgedreht.
Was bedeutet das in der Konsequenz, wenn der WADA der Geldhahn abgedreht wird?
Wenn die Welt-Anti-Doping-Agentur kein Geld mehr aus den USA bekommt, dann ist das möglicherweise zu verschmerzen. Wenn es aber unser Long-Term die ganze Zeit so bleiben wird, und danach sieht es ja momentan aus, so jedenfalls die Drohungen aus den USA, dann ist das schon einschneidend. Die WADA hat einen Betrag, der irgendwo so im Raum von 60 Millionen Dollar Jahresetat liegt. Und wenn dann ein zwar einstelliger, aber doch nicht geringer Millionenbetrag aus den USA plötzlich fehlt über all die Jahre, dann hat das natürlich schon mit einschneidenden Veränderungen auf der finanziellen Seite zu tun. Und dann muss man sich schon Gedanken machen, zumal die USA das ja dauerhaft machen wollen, so jedenfalls derzeit die Situation, und auch andere Regierungen, die WADA zu 50% unterstützen, neben den olympischen Organisationen, die können das als Blaupause betrachten, um zu sagen, wenn ihr nicht im Sinne des Anti-Doping-Kampfes arbeitet, dann werden wir auch kein Geld mehr geben. Also eine durchaus bedrohliche Situation für die Welt-Anti-Doping-Agentur.
den USA stehen ja nun drei Sportgroßveranstaltungen bevor. Einmal die Fußball-WM 2026, die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles und auch die Winterspiele 2034 in Salt Lake City. Kann das für diese Events Konsequenzen haben?
Auf die Fußball-WM 2026 hat das keinen Einfluss. Es ist aber durchaus möglich, dass es Einfluss hat auf die Olympischen Sommerspiele 2028 und vielleicht sogar die Winterspiele 2034. Denn wenn, da gab es schon eine Androhung auch seitens des IOC, sich die Vereinigten Staaten nicht an den Welt-Anti-Doping-Code halten oder eben nicht finanzieren, da quasi Erpressungspotenzial einsetzen, dann könnte man im allerschlimmsten Fall den USA oder Salt Lake City, in diesem Fall 2034, sogar die Spiele entziehen. Also da gibt es Erpressungspotenzial seitens des organisierten Sports. Im Beiboot von denen sitzt die WADA. Umgekehrt aber auch haben natürlich die USA auch jetzt massiv die Möglichkeit, auf die WADA Einfluss zu nehmen. Die wollen sich mit den USA als Ausrichterland der Großveranstaltungen nicht verscherzen. Die USA haben einen enormen sportpolitischen Einfluss. Und insofern reicht es nicht, einfach nur zu schimpfen und zu kritisieren. Ich glaube, die WADA wird am Ende massiven Druck haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Tat diese unabhängigen Untersuchungen geben wird, die ja Voraussetzungen dafür sind, damit die USA darüber nachdenken, doch wieder das Geld in die WADA zu stopfen, reinzustecken und damit den Welt-Anti-Doping-Kampf auch wieder finanziell zu unterstützen.
Ja, auch hier ein kleiner Zwischenschub. Es ist so, erstmal Sport. Es gibt Leistungssport, das ist der Sport, über den wir mit Hajo Seppelt reden. Dann ist es Sport, dem wir zuschauen, das ist ja meistens auch Leistungssport. Und dann ist es der eigene Sport. Der eigene Sport kann auch, habe ich ja darüber berichtet, leistungsgesteigert werden. Dann geht es aber nur den einen an und man betrügt keinen anderen. Meistens zumindest nicht, außer sich selber. Die Frage ist immer die, wann und wie ist es denkbar, möglich und sinnvoll ist es eigentlich nie, Leistung zu steigern. Wie Hajo Seppelt im Interview klar gesagt hat, geht nochmal zurück, Teil 1 und Teil 2 mit Hajo Seppelt, ist es ja so, dass es in erster Linie ja Medikamente sind, die für gute Zwecke erzeugt worden sind. Und so sind Dopingmittel oft einfach Medikamente, die zum Beispiel zum Aufpäppeln bei Krebspatienten oder nach schweren Erkrankungen genutzt worden sind, um diese letztendlich aus einer Situation X gedopt schneller wieder in eine Normalsituation zu bringen. Da ist es ja ganz klar, dass diese Medikamente schnell auch mal in den Fokus von Missbrauch gelangen können. Dennoch ist es so, dass man weder die eine Seite noch die andere Seite verteufeln sollte. Ich finde, das Nachfragen eines Dopingsystems, was ja auch Hajo Seppelt selbst als fragil und fragwürdig bezeichnet, zu ächten, nur weil man Geld zurückzieht. Und ich finde, ich bin überhaupt kein Trump-Jünger, überhaupt nicht, aber Trump hat zumindest einen Punkt. Ob man das immer mit Deals und mit Erpressung machen muss, ist eine andere Frage. Oder ob man nicht sogar mehr Geld geben muss, damit es funktioniert. Das ist die Frage. Aber eine Aufbearbeitung, vor allem dieses China-Falls, vielleicht werde ich den nochmal besprechen, das war nämlich echt spannend, als plötzlich 23 chinesische Schwimmer, von denen einige Goldmedaillen gewonnen haben, angeblich in einem Hotel mit Dopingmittel versetzte Nahrung bekommen haben, schaut das nach. Und natürlich die WADA neben den USA aus China, ich glaube sogar aus China ist der Hauptzahler. Das ist sowieso ein Punkt. Der Punkt ist, der Überprüfungen und Kontrollen sind nötig, aber wenn die nicht unabhängig sind, dann wird es natürlich fragwürdig. Wie wird aber sowas unabhängig? Auch eine schwere Frage. Also zusammengefasst, lasst uns die Freude am Sport nicht vermiesen, zuzuschauen, wie Leute ihre Höchstleistungen bringen.
und dennoch kontrolliert sind, dass sie sich nicht ihre Gesundheit kaputt machen. Vor allem nicht dann, wenn sie damit den Erfolg haben auf Kosten anderer, die das vielleicht nicht machen oder nicht so gut machen können. Das ist ganz klar. Und dennoch sollte man eben immer schauen, dass ein System so ist, wie es nötig ist und auch ernsthaft darüber diskutiert, ohne Polemik. Und das ist natürlich leider das, was kommt. Trump handelt mit Polemik. Und so kommen wir leider nicht weiter. Es kommt jetzt noch ein Teil mit Hajo Seppelt und da möchte ich auf die nächsten Folgen in der Olympia-Reihe nochmal verweisen.
So, jetzt nochmal das olympische Märchen vom Level Playing Field. Hajo Seppelt.
Ein Sport, in dem viele dopen. Dieses Narrativ bekam neue Nahrung, nachdem die Italienerin Rebecca Passler erst kürzlich positiv getestet worden war. Ausgerechnet in Antholz beheimatet, dem Austragungsort der Biathlon-Wettbewerbe. Der Schwede Sebastian Samuelsson hatte zuvor schon Öl ins Feuer gegossen. Dem schwedischen Fernsehen sagte er:
Ich war immer davon überzeugt, dass ich gegen gedopte Athleten antrete.
Hintergrund seines Statements eine anonyme Befragung von Wintersportlern aus Skandinavien durch dortige Fernsehsender. Danach hatte nahezu jeder zweite Athlet eingeräumt, innerhalb von 12 Monaten kein einziges Mal einer Dopingkontrolle unterzogen worden zu sein. 49,2%. Keine Kontrollen. Ein Freifahrtschein zum Dopen. Bei Olympia soll nun alles besser sein. Die International Testing Agency, ITA, die das Kontrollprogramm verantwortet, erklärt, im unmittelbaren Vorfeld der Spiele seien fast alle Teilnehmer mindestens einmal kontrolliert worden. 92%. Das hört sich viel an und wäre in der Tat eine höhere Quote als bei früheren Spielen. Witold Banker, Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, gibt sich optimistisch.
Wir möchten, dass diese Spiele als Feier der Exzellenz, Fairness und Zuversicht in Erinnerung bleiben. Natürlich unter fairen Wettbewerbsbedingungen.
Wer aber die Zahlen genauer betrachtet, sieht, solche Worte halten der Realität nicht statt. Denn in führenden Wintersportländern wie Norwegen, Frankreich, Schweden und Finnland wurden tatsächlich etliche Olympiastarter vor den Spielen kein einziges Mal getestet, so die ITA. In vielen Ländern wurde eine vorgegebene Mindestanzahl von Dopingtests auch nicht eingehalten.
Im Idealfall werden 100%, also alle Athleten vor den Spielen, gemäß unseren Empfehlungen kontrolliert. Die Realität ist jedoch eine andere und wir müssen uns fragen, warum. Das ist ein täglicher Kampf, eine tägliche Herausforderung.
Was dem Sportpublikum häufig verborgen bleibt. Die WADA-Regeln besagen, dass Kontrolllabore gar nicht nach allen verbotenen Mitteln suchen müssen. Beispiel Biathlon. Nach dem Blutdopingmittel EPO, das die Ausdauer steigert, wird nur in 60%, also 6 von 10 Proben gesucht. Bei den Langstrecklern im Eisschnelllauf oder den nordischen Kombinierern sind es sogar nur maximal 30%, also 3 von 10 Proben. Oft sagen Funktionäre, es fehle Geld für höhere Testquoten. So haben negative Tests letztlich nur begrenzte Aussagekraft. Denn wer nicht richtig sucht, findet auch nichts. Die ETA hält dagegen.
Das Dopingrisiko bei Sportarten wird unterschiedlich eingeordnet. Alle Experten wissen zum Beispiel sehr genau, in welcher Sportart ein EPO-Test sinnvoll ist und wann nicht. Auch wegen der Kosten muss man sehr klug mit den Ressourcen umgehen. Natürlich, im Idealfall wird jeder Sportler auf alle Arten von Mitteln getestet.
Nach den Berechnungen der ITA gehört Deutschland, was die Anzahl von Kontrollen betrifft, zu den weltweit führenden Nationen. Vor diesem Hintergrund beklagen deutsche Dopingbekämpfer die Lage in anderen Ländern.
Es ist schon problematisch, wenn ein sogenanntes Level Playing Field, wenn also eine Einheitlichkeit der Kontrollmaßnahmen nicht greift. Das ist ein großes Problem. Das sehen wir eindeutig. Das beunruhigt uns.
Die Glaubwürdigkeit des internationalen Anti-Doping-Kampfes ist seit 2024 ohnehin massiv erschüttert. Hat längst die große Politik erreicht. Positive Dopingtests chinesischer Schwimmer waren unter der Decke gehalten worden mit Billigung der WADA, wie ARD-Recherchen offenlegten. In dieser Woche beschäftigte das Ganze den US-Kongress in Washington. Er hat jetzt beschlossen, bis auf Weiteres den jährlichen finanziellen Beitrag der USA für die WADA zu stoppen. Erst müsse die WADA eine externe Untersuchung ihrer Strukturen und Vorgehensweisen auch im Fall China zulassen.
Die WADA unter Druck. Aber in Italien will sie diesen Eindruck verwischen.
Ich kenne keine andere internationale Organisation, die so streng kontrolliert wird wie wir. Ich wüsste deshalb nicht, warum unsere Freunde in den USA nicht zahlen sollten.
Doch Präsident Trump setzte am Montag mit seiner Unterschrift unter das Haushaltsgesetz auch die WADA-Finanzblockade in Kraft. Das Kräftemessen mit dem Weißen Haus hat für die jetzigen Winterspiele zwar noch keine Auswirkungen. Danach aber dürfte die WADA zu spüren bekommen, mit wem sie sich anlegt. Mit dem Ausrichterland von Olympia 2028 in Los Angeles.
Ja, ich finde, das war wieder eine spannende Folge heute. Ich muss sagen, seit den beiden Interviews, seit den beiden Teilen mit Hajo Seppelt und auch den neuen Informationen durch Hajo Seppelt, bin ich tatsächlich insgesamt durchaus kritischer geworden mit Olympischen Spielen. Ich war ja tatsächlich, hört noch mal in das Interview rein, als wir so ein bisschen über Berlin 2036, 40 oder 44 sprechen. Olympia ist tatsächlich sowas wie nice to have, aber ist es wirklich ein must have? Muss man das wirklich machen mit den Olympischen Spielen? Wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade den ersten Tag hier und bin ein bisschen so ein bisschen gebrandmarkt durch Hajo Seppelt, der natürlich durchaus ein bisschen die Idee hat, dass das Ganze so ein bisschen, nur Kommerz ist. Und ja, ich wollte heute, nachdem ich da war und habe mich einkleiden lassen, meine Akkreditierung bekommen habe, mit den Leuten gesprochen habe, morgen für meinen ersten Dienst, da war ich ja im Prinzip unterwegs, da insgesamt 3 Stunden, 1,5 Stunden hin, wieder zurück. Hatte natürlich Proviant dabei. Ich habe immer Proviant dabei. Aber ich dachte, warum kann ich nicht mit meiner Akkreditierungskarte essen gehen? Das muss man sich vorstellen. Man kriegt jeden Tag, wenn man Dienst hat, kriegt man dort einen Bon, einen Essensbon. Aber nicht an dem Tag, wo man akkreditiert wird. Die Bons lagen da quasi aus. Sondern nein, nur wenn man Dienst hat. Ich weiß nicht, ob es euch klar ist. Ich mache dieses ganze Zeug hier umsonst. Na, fast umsonst, außer die Ausrüstung, darf ich behalten. Das heißt, ich fahre hier hin, ich bezahle eine Unterkunft, ich fahre jeden Tag fast 160, 70 Kilometer, um parken zu können, um dann meinen Dienst zu versehen und kriege da nichts für. Ich finde das Ganze spannend. Vor allem, weil ich die Volunteers ja in den letzten oder in Paris und auch 2012 in London kennengelernt habe. Und ich finde auch spannend, morgen oder ab morgen mit VIPs und Offiziellen und Sportlern in Kontakt zu kommen. Und das ist das, was ich eigentlich vorhabe. Vielleicht muss man gucken, ob das klappt. Ich werde mein Interview-Zeugs mitnehmen, also meine beiden Interview-Kopfhörer, Mikrofone, und werde mal gucken, dass ich die Leute interviewe am Ende der Fahrt oder während der Fahrt, bestenfalls wirklich auch dann live, oder ich mache ein Gesprächsprotokoll, was die zu mir gesagt haben. Ich muss mal schauen. Also ich werde jetzt ja noch bis zum 18. hier sein und insgesamt 7 Dienste haben. Dann bin ich am Wochenende noch in Mailand zum Eishockey, da kommt Isabel und Live, meine Tochter und Freund, dann schauen wir uns dann Eishockey an. Ich werde Mailand besichtigen, am Wochenende bin ich dann schon in Livigno als Spectator, also als Zuschauer, auch da werde ich drüber berichten können, bei bestimmten Dingen, hört rein. Also ich glaube, ich werde zumindest 1, 2, wenn nicht noch 3 Folgen bis Ende nächster Woche veröffentlichen, eine Abschlussfolge in 2 Wochen über meine Zeit hier bei Olympia. Denkt doch mal selber drüber nach, ob es euch faszinieren könnte, 2036, 40 oder 44 Olympische Spiele entweder in Berlin zu haben, in Hamburg, in München oder im Rhein-Ruhr-Gebiet. Also Köln, Düsseldorf und das Ruhrgebiet. Denkt doch mal drüber nach. Natürlich kostet das Geld. Ich werde auch noch beim nächsten Mal, das schaffe ich heute nicht mehr, ein Interview mit dem Klingbeil veröffentlichen, der im Rahmen der Regierung und als SPD-Vorsitzender und Finanzminister ganz klar Position für eine Olympia-Bewerbung und natürlich dann dadurch auch eine Olympia-Ausrichtung 2036, 40 oder 44 für Deutschland eingenommen hat. Um aber nochmal zu Heiko Seppelt zurückzukommen, ich finde es dennoch gut zu sagen, ein nice to have, und das sind die Olympischen Spiele, ein must have ist es glaube ich wirklich nicht, ein nice to have ist perfekt, um ein Referendum zu machen, eine Volksabstimmung. Und zwar eine Volksabstimmung entweder dort nur vor Ort oder vielleicht sogar bundesweit. Wird spannend. Und wenn es eine Ablehnung gibt, dann ist es eben ein nice to have, kein must have und eben abgelehnt. Dann ist es eben so. Denkt mal drüber nach. Es wird noch mehr jetzt an Teilen kommen über Olympia und meine Erfahrung hier bei Olympia.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.